Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, fühlt sich immer gut an, wenn man zu Null spielt, vor allen Dingen mit der Abwehr. Aber ich glaube, wir haben generell eine Abwehrschlacht hier so ein bisschen gebietet, waren dreckig als Mannschaft und können froh sein, dass wir am Ende unentschieden spielen, sind, glaube ich, auch happy damit. War nicht unser bestes Spiel hier, aber am Ende zählt der Punkt und das ist am wichtigsten.
Sie hörten soeben den Mann des Abends von Freitag in Leverkusen. Alexander Nübel hielt den Kasten sauber für den VfB Stuttgart. 0:0 hieß es am Ende im Rheinland. Darüber sprechen wir nicht nur, aber auch. Vor allem allerdings haben wir den großen Ausblick auf den nächsten Champions League-Abend des VfB Stuttgart. Atalanta ist zu Gast in Bad Cannstatt. Und darüber spreche ich mit Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Grüße.
Und wir sind nicht alleine, denn wir haben ja aus der vergangenen Saison was offen gelassen und haben, als wir unseren heutigen Gast hatten, gesagt, wenn es für den VfB in der Champions League gegen ein Serie A-Team geht, dann kommst du wieder zu uns. Und deswegen ist er wieder hier, Mario Rica von der Zone. Mario, grüß dich.
Buonasera, ich freue mich. Hi.
Wir freuen uns auch, auch weil, das haben wir für diejenigen, die die erste Folge, als du uns beehrt hast, vielleicht nicht mitgehört haben, auch ein großer Serie A-Experte bist, unter anderem auch mit dem Podcast am Start bist, Serie Amore, richtig?
Si.
Das heißt, wir haben da wirklich die absolute Expertise und wir nehmen es schon mal vorweg, zumindest die These von Philipp und mir ist, dass mit Atalanta der kompliziertere Gegner auf den VfB wartet als Juventus. Und ob wir das mit Leben füllen können, das sehen wir nachher. Sprechen aber erstmal über dieses, wie hast du Philipp vorher gesagt, unvergessliche, grandiose 0:0 von Leverkusen.
Ja, ein 0:0 der unterhaltsamen Sorte. Ja, gibt's ja auch. Der VfB hat nicht die Rolle gespielt, die er sich, glaube ich, selbst vorgenommen hatte, ja, vor diesem Freitag. Allerdings, wenn man bedenkt, dass er die letzten, es war jetzt, glaube ich, das fünfte Spiel oder das vierte gegen Leverkusen in der Saison, oder in dem Jahr in Leverkusen, da hat er schon ein paar Mal zu wenig mitgenommen. Jetzt hat er ein bisschen zu viel mitgenommen, ja, nämlich den einen Punkt. Insofern ist es, glaube ich, im Lager des VfB niemand unzufrieden mit dem Freitagabend, aber es gehört halt manchmal auch dazu, so hat es, glaube ich, auch Alex Nübel vorhin gesagt, dass man solche Spiele spielt. Insofern schwierig, da allzu sehr rein zu interpretieren, was man, glaube ich, sagen kann. Der VfB hat es nicht geschafft, an sein Leistungslevel zu kommen in diesem Spiel, hat dann eben trotzdem versucht, das Maximale rauszuholen, das ist auch gelungen.
Ich würde sagen, bevor wir nochmal darüber sprechen, hören wir den Trainer, denn auch er hat sich dann nach dem 0:0 am Freitagabend geäußert und, wie ich finde, ganz interessante Aussagen zu der Partie gefunden.
Wir nehmen heute sicher einen glücklichen Punkt mit. Das war ganz offensichtlich, da kann es keine zwei Meinungen geben. Das lag einerseits daran, dass wir nicht die Energie auf den Platz gebracht haben, wie wir es vorhatten. Es lag aber auch an Leverkusen, die eine sehr, sehr starke erste Halbzeit gespielt haben, stark gepresst haben, uns nichts ermöglicht haben. Das war enorm. Ich finde, das Beste in der Halbzeit war dann sicher das Ergebnis. Das Spiel ist ein bisschen aufgegangen in der zweiten Halbzeit. Hatten eine Chance durch Dennis, hatten aber dann ein paar Phasen, wo wir vielleicht ein bisschen klarer spielen müssen, um dann auch wirklich klare Situationen zu kreieren. Aber die Chancen lagen heute bei Leverkusen. Da braucht man nicht drum herum reden. Wir sind trotzdem sehr happy und werden uns sicher nicht rechtfertigen und entschuldigen für den Punkt. Wir haben hier teilweise großartige Spiele gemacht und sind ohne irgendwas nach Hause gefahren. Heute haben wir einen Punkt, den nehmen wir mit. Wir freuen uns jetzt auf Atalanta. Dankeschön.
Ja, soweit Sebastian Hoeneß. Und Mario, ich finde das bemerkenswert. Ich meine, Philipp und ich, wir sprechen jede Woche auch mit unserem Felix über Sebastian Hoeneß, aber du hast vielleicht auch ein bisschen den Blick auch aus der Distanz darauf. Ich finde einfach spannend, dass Sebastian Hoeneß sich jetzt auch nicht hinstellt nach diesem 0:0 in Leverkusen und jetzt das Ding voll abfeiert. Wir haben einen Punkt beim Doublesieger geholt, sondern er sagt, war kein gutes Spiel von uns. Und wir haben einen Punkt, dafür schämen wir uns nicht, aber dennoch ordnet er die Partie so ein, wie er sie einordnet.
Ja, also das war auch tatsächlich das Erste, was mir hängen geblieben ist in der Retrospektive zu dem Spiel. Und ich finde, das spricht ganz klar irgendwie für ihn und für das, was er noch mit der Mannschaft erreichen möchte, dass er sich da irgendwie nicht die Schulterklopfer einholt und sagt, ja, Punkt beim amtierenden Meister etc. pp. Weil, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, Leverkusen diese Saison so ein bisschen menschelt. Na, sie schießen dann doch nicht alle jede Woche noch in der 5. Minute der Nachspielzeit das Siegtor. Von daher, und in der Partie hatten sie ja auch schon durchaus früher die Gelegenheiten, dieses Spiel auch für sich zu entscheiden. Das gehört in der Analyse da genauso dazu. Und das finde ich gut, dass es Sebastian Hoeneß anspricht, weil ich finde, das ist dann auch auf Dauer hin glaubwürdiger, weil manchmal ist es ja auch einfach so, dass sich Trainer und Spieler hinstellen, wenn man ein Spiel verliert und sagt, ja, heute war es aber ein gutes Spiel, das Ergebnis stimmt nur nicht. Und ich finde, das darf man ihnen dann auch einfach manchmal abnehmen und vor allem dann, wenn sie eben auch in der Lage sind, einen vom Ergebnis her Teilerfolg dann doch auch kritisch einzuordnen.
Ja, definitiv. Es ist das erste 0:0 des VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß und Philipp, ich finde, man hat bis den etwas anderen VfB gesehen an diesem Abend, nämlich den VfB, der auch bereit ist zu leiden, defensiv sich aufzuopfern und sich einfach dann dagegen zu stellen. Natürlich, wir haben Alex Nübel gehört, über ihn werden wir gleich noch kurz sprechen, aber der gesamte Defensivverbund, auch über Henry Chase, über den wir schon gesprochen haben, der fährt dahin und verteidigt alles weg, was sich ihm irgendwie bietet. Das ist schon auch eine Fähigkeit und auch eine Qualität dann auch.
Ja, definitiv. Ich meine, Henry jetzt nicht fehlerlos, der hat seine zwei, drei Dinger drin, aber es ist ganz normal auch bei so einem jungen Kerl. Grundsätzlich geht es aber schon, das hervorzuheben, nämlich die Tatsache, dass man eben zusammen im Verbund schnell gemerkt hat, okay, wir werden hier heute keine Sterne vom Himmel spielen, also müssen wir halt das ganze Ding irgendwie gucken, wie wir es über die Bühne bringen. Ja, und das haben sie gut gemacht, und zwar im Kollektiv gut gemacht. Und dazu gehört eben auch, dass man sich leidenschaftlich mal in Bälle wirft oder einfach, ja, die Dinge dann nicht ganz so gut aussehen, wie sie beim VfB die letzten Monate immer ausgesehen haben. Ja, das macht ja dieses Spiel so atypisch, dass es einfach mal was anderes war. Aber sie haben eben gezeigt, dass sie das auch können. Ja, also das ist ja oft so ein Thema bei Mannschaften, die gerne eher die feine Klinge anwenden, dass man denen gar nicht so zutraut, solche Spiele wie der FC Augsburg mal nach Hause bringen zu können. Ja? Augsburg übrigens, gutes Stichwort, Mario Winde, wie war es denn bei euch? Mach mal ein bisschen Nähkästchen, Plauderei bitte. Wenn ihr habt Freitagabend ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich dieses Bundesliga-Highlight an diesem Slot 2030, dann endlich mal ein Spitzenspiel und nicht eben Augsburg gegen Mainz und die Erwartungshaltung entsprechend und dann kommt so ein Ding raus. Wie arbeitet ihr das auf intern oder was? Lass uns mal so ein bisschen Mäuschen spielen.
Naja, wir bewerten natürlich unsere Leistung auch nicht anhand der gefallenen Tore.
Ja.
Es gab ja an dem Spieltag bei uns auf dem Sender noch ein 0:0. Das durfte ich als Kommentator begleiten. Da hatte ich durchaus doch die ein oder andere Länge mehr in dem Spiel als jetzt am Freitagabend in Leverkusen. Von daher, glaube ich, waren da trotzdem alle relativ zufrieden damit, was sie gesehen haben. Und es gab ja doch durchaus noch Gesprächsstoff danach. Und weil der Name gerade gefallen ist, ich möchte noch einen kleinen Schlenker zu Chase machen.
Ja.
Der, und das ist auch wieder, finde ich, bemerkenswert und muss man sich mit auf den Zettel von Hoeneß, glaube ich, schreiben, wenn er wieder der Bessermacher ist. Ich kann mich erinnern, dass ich beim Heimspiel gegen Sparta Prag im Stadion war bei euch, als ich auch damit gerechnet hatte, dass Chase eventuell spielt. Und der hat das dann eben aber nicht gemacht. Ich meine, hat er dann Stenzel spielen lassen?
Richtig, ja.
Genau. Und ich hatte das Gefühl, das lag daran, auch wenn Sebastian Hoeneß das nicht so zugeben wollte, dass Chase noch nicht so weit war. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie ein halbes Jahr her. Ne? Aber jetzt ist er trotzdem, hat er kontinuierlich Vertrauen in der kleineren, in der mittleren und jetzt in der sehr großen Portion bekommen. Und ihm schmeckt's ganz gut wohl. So.
Definitiv. In einer Szene kurz an einem Eigentor vorbeigeschrammt, aber auch das musst du dann halt an so einem Abend einfach auch mal überstehen. Du musstest halt leiden. Was ich interessant fand, um mal ganz kurz den Blick auf Leverkusen zu richten, weil Mario hat es am Anfang auch angedeutet, das ist auch nicht mehr dieses Bayer-Leverkusen, was jetzt zwingend immer in 90 plus 18 trifft, sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, das lief vom Spielfilm auch anders als in der vergangenen Saison. Da hat der VfB zwar auch jeweils am Ende ein Unentschieden geholt, das ist übrigens das vierte Remis zwischen dem VfB und Leverkusen hintereinander in der Liga, aber während einfach in der vergangenen Saison du das Gefühl hattest, so ab der 80. legen die nochmal zwei, drei Gänge hoch, war es bei mir am Freitag so, dass ich dann so ab der 70., 75., spätestens 80. das Gefühl hatte, nee, von Leverkusen kommt jetzt eher weniger als eigentlich zu Beginn in den 60, 70 Minuten davor. Und da, das war auch der Zeitraum so, 75., wo ich zum ersten Mal gedacht habe, naja, das könnte sich ausgehen, würde der Österreicher sagen, mit einem Punkt am Ende. Ne? Das ist schon ein bisschen anders bei Leverkusen.
Ja, und ich glaube, da spielt auch ein Faktor eine ganz große Rolle. Das ist Selbstverständnis, Selbstvertrauen und einen Flow. Ich weiß, das hören immer die ganzen Taktikfetischisten nicht so gerne, aber auch selbst Profitrainer sagen, dass das im Fußball schon manchmal das auch entscheidend sein kann. Und auch die Tatsache, wer es mehr will. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, klingt abgedroschen, aber das ist, funktioniert in der Kreisliga und es funktioniert auch in der Bundesliga. Und natürlich geht irgendwann dieses Gefühl, wie es manchmal Mannschaften gibt, die nach 10 Spielen einfach dieses Selbstverständnis haben, ja, und wir kriegen halt heute kein Gegentor. Und so hatte Leverkusen eine Zeit, wo sie wussten, sie machen noch eins. Und jetzt haben sie halt schon das ein oder andere Spiel gemacht, in denen sie dann auch hundertprozentige vergeben und dann irgendwann rattert's in der Birne. Und dann hast du eben nicht mehr dieses, naja, komm, einer fällt schon rein. Ich finde, simple as that.
Simple as that. 1,5, Philipp, ist die Note, die Alex Nübel bekommen hat und damit, glaube ich, zum unangefochtenen Man of the Match geworden ist im Rheinland. Das war, glaube ich, ein Bewerbungsschreiben in vielerlei Hinsicht von Herrn Nübel an diesem Abend. Der war unüberwindbar oder wie ich irgendwo in den sozialen Medien gelesen habe, er hat das Tor einfach vernübelt.
Okay, ja, gut. Nein, also ich sag's ungern, aber war mal Zeit. Ne? Weil in der Saison hat er nicht so oft bisher diese Souveränitäten, dieses Unbezwingbare ausgestrahlt, was letzte Saison ganz oft zum Tragen kam. Diese Saison war das nicht so. Nationalmannschaftsdominierung hin oder her, Debüt hin oder her. Und jetzt hat er gezeigt, warum er diesen Status hat, nämlich einer der Kronprinzen zu sein für die Position zwischen dem Pfosten auch bei der Nationalmannschaft. Und das ist gut, tut dem VfB gut, tut ihm gut, logischerweise. Und macht Julian Nagelsmann sicherlich nicht einfacher, vor der jetzt dann anstehenden Länderspielpause sich zu entscheiden, wer gegen Bosnien-Herzegowina und was sind die anderen? Ich kann mir das nicht
sagen. In Budapest gegen Ungarn geht's.
Danke. Das Tor hüten wird, ja. Das war echt ein Statement. Schönen Pflock, den er reingehauen hat. Ja. Was? Da muss er lachen.
Das erinnert mich jetzt so klassisch an irgendwie Lehrer. Ja, hier eins. Und dann so kommst du durch, yes. Ja, wurde auch mal Zeit. Gell? Ja. So. Kannst doch viel mehr, wenn du dich mal anstrengst.
Und das aber natürlich im schwäbischen Dialekt, ist klar.
Ich habe ja auch schwäbische Lehre gehabt, so von daher.
Mario, wenn wir gute Besserungen an Marc-André Ter Stegen schicken an der Stelle, also sagen wir mal, Ter Stegen sollte ja dann wieder zurückkommen, ist, denke ich, dann, oder hat den Anspruch auf die Nummer 1, aber wenn wir ihn mal für den Moment ausklammern, Oliver Baumann oder Alex Nübel?
Ja, oh, darf ich da mit einem klaren ist mir egal antworten?
Darfst du.
Oder mit dem, wie wir gerne, Philipp, in unserem Redaktionschat einfach diesen YouTube-Link mit Oliver Kahn nach dem Einspiel in Bremen, als er gefragt wird, ob er an den Toren beteiligt
wird. Das ist mir scheißegal.
Genau, so. Na. Dann lassen wir das so stehen, gratulieren aber trotzdem Alex Nübel zu einem wirklich bockstarken Freitagabend in Leverkusen und dem VfB zu einem Punkt, den er beim Meister geholt hat. Runden das Ganze ab mit Zahlen, Daten, Fakten von unserem Felix.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der VfB entführt einen Punkt aus Leverkusen, hier die offiziellen Daten der Bundesliga, Expected Goals 2,55 zu 0,25, die wenigsten beim VfB in dieser Saison, Schüsse aufs Tor 5:1 pro Leverkusen, das die geteilt wenigsten beim VfB mit der Partie bei den Bayern, Ballbesitz 52-48%, auch das erst das zweite Mal, dass der VfB weniger Ballbesitz hatte als sein Gegner, das erstmal eben auch in München, Pässe 426-408, auch das die zweitwenigsten Pässe nach der Partie bei den Bayern, Pass Quote 85-83%, auch das das zweitschlechteste Ergebnis nach der Partie in München. Laufdistanz 113,4, sondern 12,9 Kilometer. Sprints 285 auf beiden Seiten und auch auf beiden Seiten Topwerte, also unter allen VfB-Gegnern und unter allen VfB-Leistungen. Gewonnene Zweikämpfe 111-100, die meisten gewonnenen Zweikämpfe unter allen VfB-Gegnern. Carasso gewann individuell 20 Stück, die meisten auf dem Platz und auch die zweitmeisten einer VfB-Partie. Ecken 10-2, wie im Supercup, da hat Leverkusen inzwischen auch schon 10 Ecken. Meister der Liga unter allen VfB-Gegnern, die geteilt wenigsten beim VfB selbst. Begangene Fouls 14-14, auch das die meist begangenen beim VfB in dieser Bundesliga-Saison in den Einzelspielen. Stories zum Spiel, 100. Bundesligaspiel von Chris Führig, das erste Mal zu 0 für beide Mannschaften dieser Liga-Saison. Generell das erste Mal 0-0 unter Sebastian Hoeneß beim VfB in seinem Bundesligaspiel Nummer 51. Leverkusen-Serie ist auch ausgebaut, seit 14 Pflichtspielen sind sie ungeschlagen gegen Stuttgarter und es ist auch das erste 0-0 des VfB Stuttgart in der Bundesliga seit über 2 Jahren. Ende August 2022 gab es ein 0-0 beim 1. FC Köln, damals noch unter Matarazzo. Und so kann man auf die Phase nach der Klatsche in München blicken und sieht, der VfB hat bei Juventus gewonnen, ohne Gegentor, die beiden Pflichtaufgaben erledigt mit Kiel und Kaiserslautern, auch Leverkusen, klar, nicht gut gespielt, aber auch kein Tor kassiert, einen Punkt mitgenommen und insgesamt in den letzten 14 Spielen nur insgesamt 2-mal verloren, das waren Bayern München und Real Madrid.
Und damit ist, glaube ich, alles gesagt zu diesem Spiel. Der Chronistenpflicht halber erwähnen wir noch, bevor wir dann den Blick Richtung Königsklasse richten, dass am Sonntagabend, Philipp, das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost wurde und zumindest ein Wunsch erfüllt wurde, wenn wir uns die letzte Folge in Erinnerung rufen.
Ich fand es ja ganz witzig, weil ganz viele dieser, wie du es in den sozialen Netzwerken, wenn du das verfolgst, dann denkst du, oh nein, dieser Saxophon-Typ, oh Mann, nein, muss ich denn, das muss doch nicht sein. Und nachher zieht er die Lose des Jahrtausends, zumindest aus VfB-Sicht, ja, und alle so, ah, oh, guter Mann, kann er weitermachen, ja. Großartig, ja, dass du dieses klassische Oszillieren in Socials hast du da schön mitverfolgen können, anhand dieser Ziehung. Auch dass Rudi Völler anscheinend am Freitagabend beim Spiel Leverkusen gegen Gladbach im Stadion war, fand ich bemerkenswert rund um diese Geschichte. Aber ja, nein, ist definitiv in Ordnung aus VfB-Perspektive. Regensburg, schönes Los. Der auf der Papier stehend leichteste Gegner vielleicht, den man sich hätte zulosen lassen können aus dem Pott, der da war. Und ja, das Ganze hat auch noch den schönen Nebeneffekt, dass es auf den Rängen zumindest zu einem kleinen Stadtderby kommt, denn wie alle wissen, der Jan hat mit den Stuttgarter Kickers eine sehr intensive Verbindung und da werden also Gäste aus Degerloch sicherlich auch auf der Heimtribüne zu finden sein an diesem Abend. Ja, mal schauen, ob es dann wirklich auch so kommt, dass der Favorit da sich durchsetzen wird. Da bin ich mal noch vorsichtig, ehrlich gesagt, ja, weil but can they do it on a cold Dezemberabend in Regensburg? Das ist erstmal noch zu beweisen.
Zumal du vorher in Belgrad und in Bremen spielst. Ja. Also da macht der VfB ordentlich Kilometer auch.
Für die Allesfahrer ist das eine heftige Woche, ja. Das ist richtig.
Das ist fast wie bei unserem Gast, der, glaube ich, am Sonntag noch in Freiburg war und morgen bist du wohl in Glasgow, ne?
Morgen bin ich in Glasgow, am Sonntag war ich aber alle tatsächlich in der Kommentatorenbox zu Ismaning. Also da die Wegstrecke konnte ich mir sparen.
Immerhin. Ich erinnere mich tatsächlich, weil es vorher auch angedeutet hat, das war 0-0 der etwas anderen Sorte. Ich glaube, abgerundet durch diese Aktion von Dingchi in der Nachspielzeit, wo dann, glaube ich, alle froh waren, dass dann Schluss ist zwischen Freiburg und Mainz. Ne?
Gut. Ja, da war sonst nicht viel geboten. Ein Abnutzungskampf im Mittelfeld, habe ich das genannt.
Oh, sehr gut. Dann
werden
würde ich
die Klassiker aus der Schublade geholt. Ja, sehr gut.
Würde ich sagen, lassen wir die Bundesliga sein, richten den Blick jetzt auf die internationalen Gefilde und starten mit dem Nachwuchs.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
4-2 gegen den SV Sandhausen. Der nächste Sieg für die U19 von Nico Willig. Und jetzt geht's in das 4. von 6 Youth League Spielen für die Mannschaft. Und zwar 15 Uhr am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo, die ihrerseits mit 3 Siegen bisher auch ganz ordentlich daherkommt. 3 Siege, mindestens 3 Tore pro Spiel. Dabei Mannschaften geschlagen. Schachtja Donetsk, Arsenal, Celtic, ja, kann man mal so machen. Das ist sicherlich nicht diese, wie sagt man so gern, Laufkundschaft, die da vorbeikommt. Ja, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ja, bei dem Spiel gegen Celtic in Bergamo vor 10 Tagen. Und da war die U19 die im Vorfeld ja gespielt hat, von Atalanta auch quasi neben mir auf der Bühne saßen die Jungs. Und die kommen recht stabil daher. Ne? Die könnten auch U21 spielen, so vom Körperlichen her, was man da so wahrnehmen konnte. Sagt nichts über die fußballerische Qualität aus, aber ich glaube, da kommt eine Aufgabe auf Nico Willig und seine Jungs zu, jetzt am Mittwoch.
Die Mannschaft von Nico Willig, die aber ihres Zeichens auch schon 6 Punkte auf dem Konto hat, also ja, auch ganz ordentlich dasteht. Das heißt, Bonusspiel würden wir nicht sagen an der Stelle. Genau. Ja. Wir sprechen nicht von einem Bonusspiel, sonst kriegen wir von Nico Willig eins übergezogen.
Anrufe kriegen wir.
Ja, ja, aber natürlich, sagen wir so, der ganz große Ergebnisdruck ist jetzt zumindest mal nicht da. Und die nächste Chance, sich einfach zu beweisen in der höchsten europäischen Spielklasse für die U19 des VfB. 4-2 hat nicht nur die U19 gewonnen am vergangenen Wochenende, 4-2 hat auch die U17 gewonnen bei der TSG Hoffenheim. Auch da sieht's richtig gut aus. Weiter geht's dort dann am Samstag 13 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken. Nicht ganz so gut. Philipp sitzt aus für den VfB 2 in der dritten Liga. Da gab's am Freitagabend ein 0-2 bei Viktoria Köln und der VfB ist unter den Strich gerutscht.
So ist es. Die interessante Entwicklung, in Anführungszeichen, die man da feststellen muss bei der Mannschaft von Markus Fiedler, die vornehmlich, finde ich, ein Ergebnisproblem hat. Aber irgendwann wird halt aus der ganzen Gemengelage so ein kleiner Strudel und da musst du jetzt wirklich aufpassen. Ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Die müssen zwingend schauen, dass sie bis Weihnachten da irgendwie diesem Trend was entgegenzusetzen haben. Und vor dem Hintergrund wird auch spannend zu sehen sein, ob Nico Willig am Mittwoch gegen Atalanta die 2-5er einsetzt oder ob sie eben bei Markus Fiedler bleiben, weil da die Kastanien aus dem Feuer zu holen gilt am Wochenende. Spannend und eine Aufgabe. Ich meine, das ist grundsätzlich das, was man immer noch positiv bewerten kann, finde ich. Für so eine Mannschaft in der dritten Liga, die aus dem VfB-Jugend sich vornehmlich speist, da geht es schon darum, dass du wächst und dass du Widerstände überwindest und der Widerstand, den sie zu überwinden haben, der wird gerade Woche für Woche größer. Also das ist aber eigentlich erstmal positiv zu sagen, hey, da ist eine richtige Aufgabe, der wir uns jetzt stellen müssen. Ja, mal gucken. Unter Haching ist jetzt immer auch nicht gerade nicht einfach, die Mannschaft zu spielen, weil man da auch nicht unbedingt genau weiß, was man bekommt. Wir werden sehen, ob sie das schaffen. Sonntag 19:30, auf undankbarer geht's nicht, ja, aber so ist es.
Der Sonntag 19:30 ist eigentlich auch so eine DAZN-Anschlusszeit, Mario, ne?
Wenn 3 Bundesligaspiele sind. Aber ja, ich habe mir letztens auch schon gedacht, hier auch mit Benny Laut mal, der dann irgendwie sonntags, nachdem wir zusammen mittags im Einsatz waren, dann noch eben auch um die Zeit nach Haching gefahren ist, um da vor Stadtderby gegen sich die Löwen anzugucken, wo ich auch gemeint habe, hä? Was ist das für eine Anstoßzeit für einen Drittliga-Kick, wo du irgendwie vielleicht nochmal irgendwie die Kids mitnehmen könntest am Wochenende? Ja. Gut. Ich sitze in der falschen Ecke, um bei Anstoßzeiten mit den Steinen zu werfen.
Ja, aber tatsächlich finde ich es bei der dritten Liga teilweise schon abenteuerlich. Ich habe das in der vergangenen Woche angedeutet, auch jetzt wieder, ne? Auch der VfB spielt am Sonntag in der Bundesliga. Es ist jedes Mal nahezu auch so, dass dann die zweite Mannschaft am selben Tag spielt, oft in der dritten Liga. Auch das ist es so, du ziehst ja die Leute quasi weg. Also wenn du dir eine Strategie raussuchst, wie du möglichst wenige Zuschauer ins Stadion locken möchtest, dann machst du es halt so, ne? Weil selbst das wäre doch eigentlich, die klassische Drittliga-Anschlusszeit ist Samstag 14 Uhr. Wenn du das auf Samstag 14 Uhr legst, dann haben erstens die Hachinger-Fans ein schönes Auswärtspferdchen am Samstag, wo du einen Ausflug machen kannst, aber auch eben auch gerade diese Familien, die dann vielleicht, wo der Papa sagt, komm, ich packe jetzt meinen Kleinen mit und wir fahren nach Asbach und schauen uns den VfB 2 an gegen Unterhaching. Auch das wäre ja was. Nee, Sonntag 19:30 einfach auf in vielerlei Hinsicht unsexy. Und das ist dann eben für mich eben auch anders zu betrachten als eben dann beispielsweise eure Sonntagsspiele, wo, wenn du einfach 3 Bundesligisten hast, die donnerstags noch im Einsatz sind, dann musst du die 3 am Sonntag spielen lassen in der Bundesliga und dann ist es halt so, ja. Das
finde ich, kann man schon den Sonntag dann nach Atalanta 17:30, glaube ich, ne, ist das gegen Frankfurt.
Genau. Genau. Spät, ne? Genau. Das liegt aber auch daran, dass eben die Frankfurter auch noch am Donnerstag im Einsatz sind. Gegen Slavia Prag übrigens. Die VfB-Frauen
schläft in Spieltagsspecial.
Ja, irgendwie ist das irgendwie da, ne? Es geht auch nicht weg. Die VfB-Frauen 5-0 Derby-Siegerinnen. beim KSC, das ist schon verrückt und ich glaube, auch in einer der nächsten Folgen, Philipp, auch definitiv einen größeren Fokus mal wert, was da abgeht, ist schon verrückt in der Regionalliga.
Das ist so, ich beiß mir jetzt auf die Lippen und sage nicht nochmal, wann kann ich endlich zur Meisterschaft gratulieren, wie letzte Woche, ja, aber es scheint so, als ob sich den Damen kein Gegner wirklich in den Weg stellen kann. Ja, mal schauen, ob das der SC Sand 2 schafft, jetzt am Wochenende. 14 Uhr, Heimspiel. Könnte man als Opener nehmen, ja, um danach zu den Profis zu gehen, wenn man das möchte. Also erst die Frauen schauen, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, wo sie spielen. Spielen sie in Obertürkheim oder spielen sie beim PSV?
Ich meine Hafenbahnstraße.
Okay, Hafenbahnstraße, dann und dann eben danach rüber wackeln, das ging schon klar eigentlich, ja.
Definitiv. Werden wir alles beobachten, das kommt dann am kommenden Wochenende, was jetzt schon kommt, am Mittwochabend. Das ist unser Hauptpart, über den wir gleich sprechen werden mit unserem Gast Mario Rika, VfB gegen Atalanta, nach einer kurzen Pause.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Wenn es Atalanta war die einzige Mannschaft, die Leverkusen letztes Jahr schlagen konnte, werden Sie sich dieses Spiel nochmal angucken, das Finale?
Möglicherweise werden wir das tun, weil die Spielweise sich nicht verändert hat. Das ist weiterhin Manndeckung über das ganze Feld. Das ist eine sehr reife Mannschaft. Aber da würde ich das Gleiche sagen wie Xabi, es ist direkt nach dem Spiel. Wir freuen uns auf das Spiel, das steht fest, wir haben jetzt 2 Tage frei, das wird uns auch sehr gut tun. Und dann freuen wir uns total, ab Montag uns auf Atalanta vorzubereiten.
La Dea, die Göttin, Mario, gastiert beim VfB am Mittwoch. Wie siehst du die Mannschaft?
Das ist eine Mannschaft, die seit Jahren unfassbar viel Spaß macht und bei der ich seit Jahren mit meinen Saisonprognosen immer wieder mal komplett richtig liege und dann total daneben, weil ich vor, glaube ich, 4 Jahren angefangen habe, dann in unserem Podcast meine Saisonvorschau zu sagen, so, jetzt aber der Einbruch. Ah, guck mal, wer da weggegangen ist. Papu Gomez und Iličić und jetzt aber der Einbruch. Im nächsten Jahr wieder, dann war diese sehr erfolgreiche Champions-League-Saison, genau, dann habe ich gesagt, jetzt der Einbruch, dann wichtige Spieler ab und Doppelbelastung geht nicht, jetzt spielen sie wieder oben mit, nochmal Champions League, jetzt der Einbruch. Irgendwann bin ich dann umgeschwenkt und habe gesagt, nee, die ziehen es einfach weiter durch und war, glaube ich, glücklicherweise dieses Jahr auch gewillt, das sozusagen, auch wenn die Spitze der Serie A doch alle da sehr eng zusammengerückt sind, aber was sie auszeichnen, und auch der Schlenker vorhin, Phil, was du gemeint hast, die U19-Spieler, die sehen halt auch stabil aus, weil die Aussicht haben, glaube ich, im Vergleich zu anderen Spitzenteams, dass du halt in Bergamo irgendwann dann auch erste Mannschaft spielst und zwar relativ schnell, weil von der Jugend bis hoch zu den Profis eine ganz klare Philosophie in dem Verein steckt, eine, die geprägt ist vom Trainer Gianpiero Gasperini, der auch ein Bessermacher ist. Ich glaube, er ist, das hat man auch schon das ein oder andere Mal gehört, nicht der leichteste Zeitgenosse für Spieler in der Kabine, aber es hat auf jeden Fall noch keinem geschadet, um so ein bisschen wieder in den Lehrersprech zurückzukommen, wenn da der Altmeister mal die Daumenschrauben anzieht. Nee, er schafft es, sich selber noch weiterzuentwickeln. Ich weiß noch, 2019 war das eine Mannschaft, die hat einfach nur Hurra-Fußball gespielt, ja, und dann aber halt auch immer hinten 4 bekommen. Jetzt ist es kontrollierte Offensive, Otto Rehagel-like, aber noch mit mehr Varianten. Und ich lag schon das ein oder andere Mal auch zuletzt daneben, wenn ich italienische Gegner des VfBs stark geredet habe. Da hat mir Thiago Motta aber mal so ein Schnippchen geschlagen. Oder Stuttgart war so gut in Turin, eins von beiden. Konnte ich aber auch nicht wissen, dass der einfach mal anfängt, in der Champions League irgendwie seine letzten fitten Spieler rauszurotieren. Aber das steht ja auf einem anderen Papier. Bei Atalanta habe ich das zuletzt auch mal gemacht, bin aber auch dafür belohnt worden. Also ich habe, glaube ich, einen Monat lang allen Leuten, die es nicht wissen wollten, erzählt, dass Leverkusen von denen richtig Probleme bekommen wird im Europa-League-Finale. Und wer dann da noch überrascht wurde von der deutschen Journalie, dem konnte ich dann auch nicht mehr helfen. Das ist ein Team, das unfassbar anstrengend ist, gegen das zu spielen, dass eine hohe Intensität geht und über ganz viel individuelle Klasse verfügt und einen Trainerfuchs auf jeden Fall an der Seitenlinie stehen hat.
Ich finde das ganz spannend und auch gut, dass du jetzt nochmal den Europa League-Schwenker machst, weil übrigens der VfB hatte vor kurzer Zeit mal beide Champions League-Finalisten nacheinander mit Real und Dortmund. Jetzt hat er beide Europa League-Finalisten nacheinander mit Leverkusen und Atalanta. Und dieses 3-0 im Euroleague-Finale war sehr, sehr bemerkenswert, genauso wie das 3-0 jetzt in Neapel am Sonntag. Das ist sogar fast ein bisschen vergleichbar gewesen, fand ich. Und Philipp Meisel und ich haben am Sonntagmittag so ein bisschen hin und her gewhatsappt, das Spiel ein bisschen angeguckt. Unser Eindruck ist so ein bisschen, vielleicht kannst du ihn bestätigen, Mario, wenn Atalanta mal führt, wenn die mal das 1-0 machen, dann wird's sau schwer. Ich weiß nicht, wie sie jetzt statistisch sind, mit Führung aus der Hand geben, aber es wirkt so, als wenn sie mal vorne liegen, dass sie dann das Ding komplett kontrollieren.
Ja, weil es tatsächlich natürlich ihnen ihren Stärken auch noch mit in die Karten spielt, weil sie mit Lookman, der da wieder aufgetrumpft hat, auch einen Spieler haben, der unfassbar gut die Tiefe attackieren kann. Also du wirst jetzt auch nicht denen irgendwie groß Platz zum Kontern geben. Und sie haben halt, das ist, was ich vorhin angedeutet habe, schon auch eine ganz krasse kollektive Arbeit gegen den Ball, und da hat jeder einen großen Arbeitsethos, und der wird halt wirklich mit sehr hoher Intensität, es wird teilweise Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigt. Ich glaube, der Kollege Lukaku ist es irgendwie auch kein Schuljunge, aber Hien, der hat den aufgefressen. Also der hat ihn aufgefressen. Man muss das bei Napoli deswegen so ein bisschen in Klammern setzen, weil die sind zwar Tabellenführer, aber nach vorne hat Conte dieses Jahr es auch noch nicht zaubern können. Die haben bislang auch sehr minimalistische Auftritte gehabt. Und dann deswegen hat es mich im Nachgang zumindest nicht so megamäßig überrascht, dass sie nicht wieder zurück in die Partie gefunden haben. Weil Napoli selbst hätte da das 1-0 gebracht und hätte das dann zu Hause einfach wegverteidigt. Aber die hatten davor 5 Gegentore, und von daher ist es wieder aus Atalanta-Sicht schon bemerkenswert, dass sie den 3 einschenken. Ist auch ein Distanzschuss dabei, der haltbar ist. Es ist so ein, das erste Tor ist, glaube ich, auch, der fällt dann hinten am zweiten Pfosten irgendwie runter. Musst du aber auch dann erstmal da stehen und den Laufweg so gehen, ne? Aber ja, und das mal Rückstandstatistik, ich weiß gar nicht, wie oft sie den Rückstand hinterherlaufen mussten in den letzten, weil sie sind 8 Spiele ungeschlagen.
5 Siege in Folge.
Ja, Celtic
ausgenommen, ja,
genau. Celtic, ich meine, du warst im Stadion, also dass sie das Spiel nicht gewinnen, verstehen sie bis heute wahrscheinlich auch noch nicht. Also Kaspar Schmeichel dann guten Tag erwischt, würde ich sagen.
Ja, der Abwehrspieler, die beiden haben es irgendwie über die Zeit gewuppt, ja. Und Celtic hat sich, die feiern sich jetzt noch dafür, da einen Punkt mitgenommen zu haben, ja. Weil das eigentlich ein Spiel war, das du ganz klar verlieren musst.
Ja. Die letzte Niederlage tatsächlich ist eine, als sie eine Führung hergegeben haben. Das war aber ein ganz komisches Spiel. Das war zu Hause gegen Como, als in Bergamo Ende September unfassbar viele Regenfälle waren und das dann 24 Stunden nach hinten verlegt wurde, das Spiel.
Ja.
Da führen sie. Irgendwie hat das Gefühl, alle hatten trotzdem noch die nassen Trikots vom Vortag an, keiner hat Bock, und dann kommt Koma auf einmal nach der Halbzeit mit
Marc-Oliver Kempf.
Mit Marc-Oliver Kempf zum einen, ja. Aber auch so Leuten wie Sergi Roberto, ne? Also wer Kader bei transfermarkt.de Lust hat durchzugucken, guckt sich mal den von Koma an. Das ist insane, was da rumläuft. Inklusive Pepe Reina als Ersatzspieler. Aber das
ist Koma nicht der Verein, wo Thierry Henry seine Finger im Spiel hat?
Oder? Ja, genau. Ja. Und Chef Fabregas Trainer. Naja, wie auch immer. Aber zurück zu Bergamo. Sie sind schon jetzt wieder in so einem Flow drin, nachdem der Saisonstart, finde ich, auch verständlicherweise so ein bisschen schleppend losging. Ich meine, die haben endlich mal den Titel geholt. Die waren in den letzten Jahren oft dran. Sie haben auch oft das italienische Pokalfinale verloren. Dass da so ein gewisser Druckabfall da war und nach der Sommervorbereitung, gehe ich voll mit, aber dann haben sie auch in der Champions League irgendwie das erste Spiel ist gleich Arsenal, spielen sie 0-0, nehmen einen Punkt mit, verlieren dann einmal gegen Como, und seitdem läuft's wieder mit tatsächlich noch, das muss man ja dazu sagen, dass ich finde, mit einer der besten Verteidiger von denen fehlt, Scalvini, eigene Jugend, Kreuzband durch, dann ihr eigentlicher Go-To-Guy im Sturm war Scamacca, der voll tätowierte Türsteher, der da vorne drin, auch Kreuzband durch. Und dann holen die halt einfach mal Retegi und 11. Saisontor jetzt am Wochenende?
Ja, zack.
Also das ist ein Spieler, der dann irgendwie am Ende der Sommervorbereitung noch einen Verein wechselt, da so einschlägt. Spricht für die Mannschaft, spricht für den Trainer und dass da halt wirklich immer das Kollektiv und die Spielidee das Entscheidende ist und nicht das, was einzelne Spieler wollen oder machen.
Stichwort Spielidee, du hast auch vorher schon die Manndeckung angesprochen, da werden Spieler teilweise über den ganzen Platz gejagt, in Anführungsstrichen. Ist das der größte Unterschied? Also wenn man jetzt ganz plakativ rangeht, könnte man aus VfB-Perspektive sagen, Juve lief richtig rein taktisch, da hat Hoeneß im Spiel den Stempel aufgedrückt. Was macht Atalanta anders und wie siehst du den Quervergleich, wenn du den VfB dir anschaust, spieltaktisch und Atalanta? Wer könnte wem mehr liegen?
Stuttgart hat zuletzt auch ein bisschen anders wieder gespielt, ne? Die haben es 4-4-2 umgestellt mit zwei Spitzen. Davor haben sie so ein bisschen, hat Hoeneß da auch so schon, kann man sagen, dass Sebastian Hoeneß teilweise manchmal eine ähnliche Spielidee wie Xabi Alonso verfolgt?
Bisweilen war das schon so, ne? Da ja. Gab es noch mal, das ist aber auch schon eher so die Prag-Phase so ein bisschen gewesen, ne?
Mhm, ja, genau. Ja.
Und aus der ist man wieder ein bisschen raus, aber der VfB, muss man dazu auch sagen, hat in den vergangenen Wochen einfach auch wirklich verschiedenartige Gegner gehabt, ne?
Ja.
Bayern, Leverkusen auswärts, Kiel, Lautern daheim. Das also so richtig, und wir wissen auch, seit Sebastian Hoeneß beim VfB ist, dass er viel von dem, was er spieltaktisch vorhat, auch am Gegner orientiert. Mhm. Ne?
Ja, das macht Gasperini halt teilweise auch. Also ja. Ich kann mich erinnern ans Europa-League-Finale, da spiegelt er einfach Alonso komplett mit dem 3-4-2-1 und coacht ihn aus. Das, was Hoeneß jetzt mit Motta gelungen ist, Rotation bei Juve hin und her, finde ich, das war einfach auch, das hat Motta danach auch gesagt, glaube ich, dass sich das Spiel noch 3-4 Mal angeguckt hat, weil er es nicht fassen konnte, wie er da irgendwie auseinandergenommen wurde. Also jetzt Atalanta und Juve zu vergleichen, ist ganz weit auseinander, würde ich sagen. Aber der grundlegende Unterschied ist schon, dass Bergamo aktiv ist. Bergamo ist aktiv, egal ob sie den Ball haben oder ob sie ihn nicht haben. Und sie stellen sich auch auf den Gegner ein, habe ich schon gesagt, genau. Aber ihre eigenen, so oft beschrieben in den letzten Jahren, Spielprinzipien sind schon auch ihre, unabhängig dessen, richtig, welcher Gegner da aufläuft. So.
Das ist eine Parallele auch zum VfB, das will Hoeneß auch immer haben, ja, und sehen. Und ja, also ich bin gegen Celtic hat Gasperini ganz klar auf Wucht gesetzt, hat Retegi da vorne reingestellt, hat den erstmal aufräumen lassen, wie so eine Abrissbirne, wie früher Wayne Rooney, der ist da durchgelaufen und hat den Leuten echt wehgetan. Und wenn es mal einem Schotten oder einer schottischen Abwehr wehtut, dann weißt du, was da Sache ist. Ja. Und jetzt gegen Napoli am Sonntag hast du gesehen, der Ketelare, der quasi eine falsche Neun da vorne drin spielt, dahinter Pašalić und Lokman kaum zu greifen, weil alle völlig frei immer wieder ihre Positionen und Aufgaben gewechselt haben und auch dabei auch wieder eine klare Gegnerorientierung. Denn Napoli hatte darauf überhaupt kein Rezept, auf genau diesen Umstand. So fallen 2 von 3 Toren, fallen einfach so, weil die einfach noch gucken mussten, wer kommt denn jetzt? Wer ist es jetzt? Kommt jetzt De Ketelare, kommt Lukman, Pašalić hat auch gegen Celtic, der hat, also das eine, ich habe meine Spielnotizen hier gerade offen, der hat ein völlig freies Element, er holt tief ab bis zur eigenen 16er-Kante, geht er zurück, verlagert, switcht, 10, 8, 9, 6, der hat alles mal gespielt während dieser 90 Minuten. Ja. War überhaupt nicht zu greifen für den Gegner und das sind Dinge, die den VfB auch erwarten. Jetzt am Mittwochabend. Ich glaube, er wird eher auf die, sag ich mal, in Anführungszeichen feine Klinge setzen, Gasperini jetzt. Also ich erwarte Retegi nicht in der Startformation, der in der Liga oft spielt. Kann da aber natürlich völlig daneben liegen, denn was sich Giampiero Gasperini ausdenkt bis Mittwochabend, ja, bleibt abzuwarten. Der ist einfach jemand, der da manchmal vielleicht auch eine Eingebung folgt, die er kurz vorm Spiel hat. So kommt er für mich zumindest gefühlt drüber. Ja, und ich musste vorher so grinsen, weil Mario gesagt hat, ich habe allen erzählt in den letzten Wochen und Monaten, die es hören wollten, auch allen denen, die es nicht hören wollten, wie gut die sind und so weiter. So ging es mir. Ich musste mir heute in der Redaktionskonferenz anhören, wann ich mir den Atalanta-Dauerkarte hole, weil ich die ganze Zeit durch den schwärme. Ja. Also ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Einfach auch, weil es eine sehr, sehr gute Aufgabe ist, die, glaube ich, am Ende in ein wirklich gutes, unterhaltsames Fußballspiel münden wird. Ja, und weil beide Mannschaften das offene Visier sehr gerne haben, beide Mannschaften was auf dem Kasten haben und beide Trainer auch in der Lage sind, in-game vielleicht nochmal das ein oder andere anzupacken, um sich daraus vielleicht einen Vorteil zu ziehen. Also bleibt oder wird einfach hochspannend. Ich freue mich wirklich sehr.
Ich denke nämlich auch, dieses Spiel liefert so viele gute Dinge, die man am Fußball liebt. Also du hast zwei spielstarke Mannschaften, du hast zwei Trainerfüchse, du hast variable Mannschaften, auch Mannschaften und Trainer, die ihr Team innerhalb der 90 Minuten teilweise anpassen und dieses In-Game-Coaching machen. Da steckt wirklich so, so viel drin. Und was ich mich noch frage, Mario, ist vielleicht, das kannst du uns vielleicht auch noch was dazu sagen, wie sieht's denn mit Atalanta defensiv aus? Also wir wissen ja, klammern wir beim VfB jetzt mal das Leverkusen-Spiel aus, aber VfB auch schon 17 Tore in der Bundesliga geschossen, in der Champions League auch bisher in jedem Spiel einmal getroffen, zumindest ein Tor, das gezählt hat in jedem Spiel. Wie siehst du die Chancen der VfB-Offensive gegen die Atalanta-Defensive?
Also um ganz hinten anzufangen, ich finde, sie haben einen unglaublich guten Torhüter. Marco Canestecchi ist inzwischen 24, gilt aber auch als seit Jahren wirklich als eines der großen italienischen Torwarttalente. Hat natürlich ein bisschen das Pech, dass der andere große italienische Torwart, der sehr große, aber auch immer noch sehr junge, Donnarumma, ist er inzwischen 25, ich weiß es nicht, hat aber bestimmt schon irgendwie 300 Pflichtspiele auf dem Buckel. Nee, der ist sehr stark, ist vor allem auf der Linie unfassbar gut. Und davor haben sie den Namen Hien, haben wir vorhin schon mal gehört, der Schwede, 25, hatte Lukaku in der Tasche, ist wirklich auch zweikampfstark, robust, gilt natürlich auch für Kolasinac daneben, der und dann haben sie noch einen, würde ich sagen, Schwachstelle im im größten Teil vielleicht irgendwie Chimchiti, der aber auch seit Jahren da schon da ist und halt vor allem so die Abläufe drin hat wie kein anderer.
Der es schafft, Kosunu nicht, dass der keine Spielzeit bekommt, ne? Also die haben sich von Leverkusen Kosunu ja geholt vor der Saison, als schon auch so ein Stück weit Königstransfer für die Abwehr, der spielt bis jetzt keine große Rolle.
Ja, stimmt, hast vollkommen recht. Und sie bekommen dann meistens über die, also das wird ja dann auch meistens zur Fünferkette gegen den Ball, ne? Dann rücken jetzt zuletzt was Zappa Costa, das ist auch einer, glaube ich, dem muss man nichts mehr vormachen. Und auf links Ruggeri meistens, füllen das dann auf und unterstützen. Aber weil du es vorhin auch gesagt hast, ne, also und ich habe es auch gesagt, also alle arbeiten gegen den Ball und Phil meint auch, jeder läuft dann nach hinten, Pašalić verteidigt vorm Raum, De Roon, der Kapitän, macht dann noch die Räume vor der Box zu. Ja, ich glaube, man kann sie halt schnelles umschalten, muss wenn dann wirklich sehr, sehr schnell gehen, weil sie schon auch alle diszipliniert wieder hinter den Ball bekommen, aber ich denke, da sind sie auf jeden Fall schon verwundbar. So, wenn du sie irgendwie schnell auf dem falschen Fuß erwischst. Wenn sie selber wieder in der Position stehen und anfangen, dich so aggressiv Mann gegen Mann anzulaufen, dann kommst du ganz schnell in die Phase, wo du so viel Stress selber mit dem Ball hast, dass du stattdessen in den Konter läufst. So, ich glaube, das ist eine große Frage gegen Atalanta.
Einzige tatsächliche Notiz, zwei habe ich mir gemacht, die so quasi als Einfalltor für den VfB dienen könnten, ist eines, genau das Umschaltverhalten. Vor allem De Roon hat gegen den Ball Geschwindigkeitsprobleme auch. Also der ja, kommt einfach nicht aus dem Quark, der ist zu langsam. Und das andere war der Sportskamerad Bellanova, der von Inter, glaube ich, kam. Der hatte halt, der sieht halt nur das gegnerische Tor. Der hat null Defensivverhalten, ist aber, glaube ich, seit dem Spiel gegen Celtic, das ich dann gesehen habe, auch nicht mehr in der Shotformation aufgetaucht. Vielleicht auch als Konsequenz dessen, weil der einfach den Raum hinter sich, das war dem einfach scheißegal. Ja, der hat nur nach vorne gedacht und gespielt und gemacht. Und jetzt hat Gasperini gegen Napoli, war Zappa Costa rechts, der gegen Celtic noch links gespielt hat, auch so ein Schlachtross, der, wie du sagst, kannst nichts mehr vormachen, der hat schon einiges gesehen und so spielt er auch, ja, egal ob links oder rechts oder irgendwo, der spielt halt routiniert sein Ding runter, bietet wenig Angriffsfläche. Ja, also es wird alles andere als einfach, ne, gegen die sich was rauszuarbeiten, was dann zum eigenen Vorteil gereicht.
Ja, kleine, aber richtige und sehr feine Beobachtung. Also Bellanova ist schon auch eher einer mit sehr viel Offensivdrang, ja. Aber wenn in dem Spiel die Ansage war, das musst du auch machen und er macht das nicht, dann ist, glaube ich, Gasperini, der keiner sagt, komm, das nächste Mal machst du es besser, sondern der sagt, das nächste Mal machst du das erstmal gar nicht mehr, mein Freund.
Ich glaube, ich werde heute Nacht von Gianpiero Gasperini als schwäbischem Mathelehrer träumen. Er sagt, nächstes Mal machst du halt besser.
Hans-Peter.
Zahlen, Daten, Fakten zu Atalanta hat unser Felix auch noch und die hören wir uns jetzt an.
Der Mein VfB Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Das zweite Champions League Heimspiel steht an gegen Atalanta Bergamo. Hier zuerst der Blick auf den Champions League Datenvergleich, also die offiziellen Daten von der UEFA. Punkte 4-7 pro Atalanta. Abschlüsse gesamt 66-52. Abschlüsse aufs Tor 29-14. Tore 3-3. Gegentore 4-0. Atalanta noch kein Gegentor kassiert. 2x 0-0. Unter anderem bei Arsenal eben ein 3-0 Sieg. Ballbesitz 57-55%. Versuchte Pässe quasi gleich auf bei 1630. Passgenauigkeit 89-87%, zurückgelegte Kilometer genau gleich viel, 347 auf beiden Seiten und auch hier wieder haben wir Daten, wie auch schon vom Juventus-Spiel von One vs. One über das Institut für Spielanalyse, danke an der Stelle, verglichen wir hier wieder die Daten der Liga-Saisons, gefährliche Angriffe initiiert, 500-740 pro Atalanta, Schüsse aufs Tor 78-93, Tore 17-24, das aus 17,5 beim VfB Expected Goals und 21,55 bei Atalanta, also über Performance. Tore pro 90 Minuten 2,13-2,67. Topspieler ist Retegui mit 10 Saisontoren. Beim VfB sind Demirovic und Undav jeweils mit 5 Gegentore 16-12. Atalanta also weniger Tore kassiert bisher. Dazu spielen sie deutlich mehr erfolgreiche Pässe, wenn auch minimal mehr Fehlpässe. Gewonnene Kopfballduelle sind prozentual quasi gleich auf bei je 50%. Gewonnene Zweikämpfe am Boden sind prozentual beim VfB mit etwas mehr als 2% Vorsprung 53%. Balleroberungen ist Atalanta ein bisschen besser, gewonnen Zweikämpfe am Boden der VfB, bei den Blocks der VfB, Klärungen per Fuß auch der VfB, aber Kopfballverteidigung wieder Atalanta und auch die abgefangenen Bälle auf Seite von Atalanta in insgesamten Summe, nicht in Prozentzahlen. Überall also sehr, sehr ähnlich, aber überall so ein bisschen mit leichten Vorteilen bei Atalanta. One vs. One, das sind an der Stelle auch Angriffs- und Verteidigungspower, summiert aus all deren Stats. Angriffspower beim VfB 82,3, Atalanta 90,24, also wieder Vorteil. Verteidigungspower beim VfB 55,25, bei Atalanta 68,75, also überall Vorteil Atalanta Bergamo. Extra natürlich El Bilal Touré, ist klar, geliehen von Atalanta Bergamo, auch getroffen bei Juventus Turin. Sehr schwerer Brocken also, am Wochenende haben die auch erst 3-0 auswärts beim Tabellenführer Neapel gewonnen. Europa-League-Sieger haben sie immer noch auf ihrer Seite und ja, da braucht der VfB einen besonderen Champions-League-Abend im zweiten Heimspiel seit über 14 Jahren.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Und damit sind wir bei unserer allseits beliebten Kategorie Spiel, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Wir hatten, glaube ich, alle so ein bisschen schon mal erwähnt. Also können wir alles ein bisschen aufgreifen von dem, was wir schon gehört haben. Ich würde direkt mal loslegen mit Mario Pašalić, von dem ihr beides auch schon hattet. Ich glaube, der ist das, was man wirklich so polyvalent nennen könnte, zumindest in den vergangenen Wochen. Es schwebt so ein bisschen zwischen den Positionen 6er, 8er, 10er und schaltet sich auch immer vorne ein. Philipp, ich erinnere mich an dieses 0-0 gegen Celtic. Allein da muss er, glaube ich, 2-3 Kopfballtore machen. Ne?
Wenn er eine Schwachstelle hat, dann ist es das sein Scoring. So, ja? Er macht zu wenig aus dem, was er sich kreiert oder was für ihn kreiert wird. Ja.
Definitiv ist auch mein Eindruck. Er könnte da noch viel, viel mehr scoren. Macht er aber nicht und trotzdem ist er mittlerweile da zu einem ganz wichtigen Spieler geworden. Hat zumindest für mein Empfinden, Mario, auch wenn er schon lange, lange jetzt bei Atalanta spielt, doch auch so eine Findungsphase gehabt, die eine Weile gedauert hat. Ne? Er hat sich schon immer eingebracht, aber so richtig seine Rolle hat er lange nicht gehabt, oder?
Ja, ich bin gerade, hier googelt der Gast noch selbst. Verdammt, jetzt geht es nicht.
Die Transparenz hier bekannt, alles gut.
Ja, Sie sind live dabei, während unser Zone-Experte hier sich die Antwort ergoogelt.
Wer ist denn dieser Pašalić?
Nein, der hat nämlich ich weiß nicht, ob das vor 3 oder 4 Jahren war, hat er eine Saison gehabt, wo der richtig geknipst hat. Wo der genau das alles schon hatte, was ihr jetzt sagt, plus, dass er getroffen hat. Also das ist tatsächlich was dieses Jahr ihn, glaube ich, selber stört, dass da noch viel mehr gehen könnte, weil der so eine unfassbare Dynamik hat. Hier, 21-22, 13 Saisontore, 7 Vorlagen in der Liga.
Ja, das ist schon stark.
Das ist schon stark und da hat er immer, und dann im Jahr davor mal 9 Tore. Und jetzt ist es, ich glaube, für ihn war auch diese Transition im Spielsystem Gasperini ein bisschen mitentscheidend für das, dass der schon auch vom Trainer gewisse Defensivaufgaben mehr mit aufgelastet bekommen hat und dass daher das rührt, was du jetzt Findungsphase genannt hast, dass der so ein bisschen seinen Spielstil anpassen musste und sich das erstmal auf den Kasten schafft und jetzt auch wieder dazu kommt, das zu entfalten, was er eigentlich schon hatte. Ich glaube, es ist sozusagen ein, der ist zwar 29, aber er hat eine kleine Pubertät als Spieler durchgemacht. Also er braucht es da wieder irgendwie mal, wo stehe ich eigentlich, was kann ich gut, wo muss ich mich verbessern, jetzt hat er sich das drauf geschafft und jetzt geht er da wieder, weil er hat, also ich weiß nicht, manchmal nicht, Phil hat es auch gesagt, ist er jetzt Sechser, ist er Achter, ist er Zehner, ist er Mittelstürmer, wo ist er eigentlich? Und er bringt diese Box-to-Box-Qualität mit, weil er wirklich mit Tempo in den Strafraum reingeht, auch wenn mal außen einer durchbricht, der ist halt immer mit um den Strafraum rum und das ist ja auch das, was wir ganz oft von Trainern hören. Die Flanke kann so gut sein, wie sie will, wenn der Strafraum nicht gut besetzt ist. Vorne, hinten, Mitte einer und er ist immer einer, der irgendwo mit durchläuft und sofort noch irgendwie eine Gefahr darstellt und von der Abwehr im Auge behalten werden muss, weil sonst knallt dann dir das gerne auch so aus 20 Metern. Der hat schon auch einen guten Schuss, ein feines Füßchen so. Ja, bislang, ja, ein Tor diese Saison ist theoretisch für ihn zu wenig. Aber ich glaube, der arbeitet dran, dass es da ein bisschen mehr wird. Hochspannender Typ. Gebürtiger Mainzer im Übrigen.
Ja,
sein gebürtiger Bruder Mainzer, dessen Bruder eine Zeit lang beim VfB in der Jugend war, Philipp, ne?
Richtig, genau, der war
Marco.
Marco kam damals vom KSC, hat hier U19 und U21 Spiele gemacht, ging dann weiter zu Dortmund 2 und mittlerweile ist er auch auf dem besten Weg, kroatischer Nationalspieler zu werden wie sein großer Bruder.
Ist er sogar mit
einem Nationalspieler? Hat ja. Er schon ein Debüt gemacht?
Hat ein Debüt gemacht, hat auch schon getroffen. Jetzt zuletzt war er nur auf der Reserveliste, ja. Weil es bei HNK Rijeka, wo er momentan spielt, also Marco, noch nicht so ganz für ihn läuft, aber er hat schon debütiert und er hat auch schon sein Debüttor geschossen.
Ja, und das verbindet ihn so ein bisschen mit meinem Player to Watch, das ist Sead Kolasinac, wie ich heute gelernt habe. Mario kriegt ein Fleißkärtchen, er ist korrekt ausgesprochen von Anfang an. Ich musste erst mir heute vom Muttersprachler zeigen lassen oder sagen lassen, wie ich ihn richtig ausspreche. Ich habe immer das falsch die letzten Wochen und Tage getan, jedenfalls auch er war.
Kriegst du ein Sternle, Philipp.
Danke.
Ja, aber auch, wenn es nach ihm geht, er sagt selber zu sich Kolasinac,
ja.
Aber eigentlich ist ja. Das Dächle auf dem
genau. S. Ja. Jedenfalls, den habe ich drauf, weil nicht, weil er mal ein halbes Jahr beim VfB in der Jugend war, mit Antonio Rüdiger sich um den Platz in der Startelf in U19 geballt hat, sondern weil er einfach all das verkörpert, was Atalanta, sag ich mal auch, was die Fans angeht, hochhält, nämlich Arbeitertum, knallhart 90 Minuten seinen Job machen, stolz drauf sein, dass man Fußball arbeitet und nicht unbedingt die feine Klinge auspacken muss. Ich habe selten gesehen, dass bei einem 0-0 gegen eine schottische Mannschaft einer ausgewechselt wird nach 78, der ein höchstdurchschnittliches Spiel gemacht hat. Die Leute stehen auf und klatschen. Ja, da wurden Tapeten gezeigt hier, Seat, Hero of the Working Class und so, ja. Also die feiern den komplett ab da. Der war schon letzte Saison eine der Säulen auf dem Weg zum Titel, ist auch jetzt gesetzt, spielt immer, außer er ist verletzt, hat 3-4 Spiele wegen Kleinigkeiten, Blessuren verpasst. Macht auch gerne mal, wie früher auf Schalke, das ein oder andere Ausflügle bis nach vorne. Ja, die linke Seite ist generell die Gasperini gerne nutzt, um zu überladen. Da passiert viel. Da ist Kolasinac mitten drin statt nur dabei. Und auch wenn er mir das Interview oder das Gespräch verweigert hat bei dem Spiel gegen Celtic, finde ich ihn trotzdem immer noch klasse. Und deswegen ist er mein Man of the Match, Player to Watch für dieses
jetzt eins Spiel. Nach dem anderen.
Ja. Wenn man übertreibt. Diese Thematik wie von wegen der Meißel ist ab sofort Atalanta Dauerkartenbesitzer, die ist nicht mehr allzu weit weg. Ja.
Das ist richtig, aber noch kriegst du ein bisschen Schonfrist.
Ja.
Mario, wen hast du rausgesucht? Ich glaube, es gibt noch viele, viele spannende Spieler in diesem Kader, ne?
Mich würde tatsächlich interessieren noch, Phil, standst du im Celtic-Trikot in der Mixzone oder was
nein,
war das Problem?
Nein, ist eine längere Geschichte, passt nicht hier rein, sonst wird der Podcast noch sehr, sehr lang. Jedenfalls, nein, ich stand nicht im Celtic-Trikot dort, aber es hat halt nicht, soll sein an diesem Abend.
Okay, also ich gehe dann mit Name ist auch schon gefallen. Oh, ist schwierig. Also Lookman und Retegi sind die obvious choices, auch aufgrund ihrer Torgefahr. Ich muss mich jetzt entscheiden zwischen Ederson. Ist so ein bisschen Ederson, wäre für mich Kategorie Unsung Hero, weil er da sehr viel den anderen den Rücken frei hält. Aber ich glaube, ich nehme Charles de Ketelaere, weil er wirklich einer, finde ich, mit der spannendsten Spielerpersönlichkeiten auch so vom Werdegang ist in den letzten Jahren. Ein ganz zartes Seelchen, glaube ich, der für einen Haufen Geld aus Brügge zu Milan gekommen ist und dort einen immensen Druck verspürt hat. Das haben schon ganz viele Spieler gesagt. Also erstes Mal San Siro, das Stadion, der Verein, das Trikot, ganz, ganz schwierig. Und dann hatte er Spiele dabei, wo er aus 3 Metern das leere Tor nicht trifft. Und du hast es ihm angesehen, wie er jedes Mal, er ist da so ein bisschen schlaksig, längeres Gesicht, hängende Schultern und wie er jedes Mal weiter in sich zusammengesunken ist. Und es sollte einfach nicht werden. Im Endeffekt hat er dann in der Saison davon bei Milan, er hat 40 Pflichtspieleinsätze, eine Torvorlage. Tja, und sie haben einfach nicht mehr auf ihn gesetzt und dann hat Atalanta gesagt, ja komm, wir leihen den mal uns aus. Mit einer Kaufoption. Wechselt Saison 23/24 bei Bergamo, 50 Pflichtspiele, die haben ja auch viele gemacht, 14 Hütten, 11 Torvorlagen. Er ist ein Freigeist und hat auch das, was Pašalić auch hat, noch mit, aber mehr mit dem, glaube ich, mit dieser Torgefahr rund um den Strafraum rum und bisschen noch feineren Klinge. Also trotz Körpergröße kann der auch mal dich irgendwie auf dem Bierdeckel nass machen. Er kann trotzdem auch per Kopf treffen. Er hat das Auge, er spielt immer uneigennützig, also wird immer noch mal den Querpass suchen, bevor er das selber macht und blüht auf und ist der klassische Typ von ganz sensibler Spieler, der ein gutes Umfeld und Spaß am Fußball braucht und dann macht's auch Spaß, ihm zuzuschauen. Und der kann dir, wenn du ihn ins Spiel reinkommen lässt und er merkt, das ist mein Abend, dann tut er dir weh.
Hat am Sonntag 2 von 3 aufgelegt.
Ja.
Beide für Lookman, glaube ich.
Ja.
Ja. Und ist mir auch aufgefallen damals, beziehungsweise in den letzten Wochen, einfach auch, weil er so ein Spieler ist, wie du sagst, der halt schwer zu greifen ist. Den kannst du da vorne drin alles spielen lassen. Und er hat so ein bisschen auch so Sascha Kalajdzic-Vibes, ja. Groß, schlaksig und trotzdem technisch sehr, sehr fein. Das macht Spaß.
Ich habe kurz Angst, dass du Nick Woltemade sagst.
Nein. Wobei Woltemade auch, also gegen Lautern, hat er das ganz solide angestellt, muss ich sagen. Ja. So, jetzt haben wir 35 Minuten über Atalanta Bergamo gesprochen im VfB-Podcast unserer Redaktion. Wollen wir noch ein paar Worte über die Jungs im Brustring verlieren? Oder wollen wir gleich tippen?
Wir können sehr gerne noch ein paar Worte verlieren. Spannend wird natürlich zu sehen sein, wie sich's mit Jeff Chabot verhält, der zumindest zu Wochenbeginn wieder mit Ball trainiert hat und nach seiner kleinen Blessur offenbar wieder eine Option sein wird. Ob das dann wirklich so ist, werden wir von Trainer Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz am Dienstagmittag erfahren. Das ist vielleicht die einzige Frage, die ich mir stelle. Wird es da wieder in der Defensive eine Rückkehr von Jeff Chabot geben? Ich denke ja. Und dann eben die Frage, wie gehst du es offensiv an? Nämlich die Frage, wen lässt du auf der Bank von dem Triumvirat Undav Demirovic, El Bilal, was wir, glaube ich, auch noch ganz kurz erwähnen müssen, der ja gegen seinen Ex-Verein spielt.
Ja, ich denke, der wird es auch werden. Auch wenn jetzt in Leverkusen das nicht allzu sehr geglänzt hat, was er da gemacht hat, aber der hat den Speed, der ist variabel genug, der kennt die, der hat eine Rechnung offen, also das ist, glaube ich, es liegt so sehr auf der Hand, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Hoeneß anders entscheidet. Ja? Wahrscheinlich wird es genauso kommen und der Meister steht nachher blöd da, ne? Aber das und dann noch eben diese Wucht, die Demirovic mitbringen kann, in der Hinterhand zu haben, glaube ich, wird den Ausschlag geben da vorne drin.
Ich weiß tatsächlich bei ihm gar nicht mal so sehr, wie groß die Rechnung ist, die er offen hat. Ne? Das ist also erstens muss man aus Stuttgarter Sicht sagen, Top-Transfer, und du kannst dir sicher sein, wenn irgendwie Atalanta den haben wollte, dann passt das. Aber der hat ja auch unfassbar großes Verletzungspech gehabt, als er nach Bergamo gekommen ist. Und dann, find dich mal da rein bei Gasperini und vor allem, wenn alle anderen funktionieren gerade. Ich glaube, das ist eher Tendenz gegen im gegenseitigen Einverständnis, und aber trotzdem wird er hochmotiviert sein an dem Ort natürlich gegen die Mannschaft.
Spricht auch ein bisschen die Kaufoption, die Höhe der Kaufoption dafür, dass Atalanta den durchaus noch auf der Rechnung hat. Ja, so ist nicht. Ne? Ich glaube, 16 Millionen Euro sind vereinbart. Das ist eine Hausnummer, auch wenn es nur knapp die Hälfte ist von dem, was er eins gekostet hat. Aber dennoch gibst du das als abgebender Verein. Wenn du den Spieler nicht noch, dem noch nicht noch was zutrauen würdest, würdest du eine andere Summe da definieren. Ja.
Aber ich sag mal so, die ausgerechnet Möglichkeit ist schon gegeben am Mittwochabend. Sozusagen.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt, Christian. Ja, die wollen wir doch alle haben. Ja, die wollen wir doch alle haben. Das sind echt die zwei Punkte. Ja, Lebeling wird wehtun. So einen hättest du gut brauchen können gegen die Mannschaft, ja, der unermüdlich wie so ein Duracell-Hase da die Außenlinien hoch und runter fräst und einfach Lückenräume reißen kann, den Gegner ständig beschäftigt. Ja, gerade für dieses ich verfolge meinen direkten Gegenspieler bis aufs Klo-Konzept, das Gasperini manchmal fährt, ist sowas natürlich wertvoll, weil der Typ, der gegen Lebeling ran muss, der hat ganz sicherlich keinen Spaß an dem Abend. Ja, das fehlt dir. Mal gucken, was vielleicht zaubert Hoeneß auch irgendwas aus seinem Hut, wie so ein Karnickel, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich habe gesehen, zum Beispiel, auch wenn das natürlich wahrscheinlich sehr weit hergeholt ist, dass Efe Korkut das Training mitgemacht hat am Montag, aber ja, wird natürlich keine, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er da plötzlich den zarten jungen Mann ins kalte Wasser wirft. Insofern abwarten, was da passiert. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem, was auf den Rängen passieren wird. Ich glaube, Atalanta, die Curva Nord, beziehungsweise das, was noch von ihr übrig ist, und ihr Ruf, da müssen wir, glaube ich, nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Das ist europaweit ein Begriff. Ja. Die haben, ich weiß nicht, Mario, ist das neu? Ich habe gegen Celtic, die standen zwei Ultragruppen hinter dem jeweiligen Tor. Ist das neu? Habe ich so selten gesehen?
Ja, ohne da ist komplett was Falsches erzählen zu wollen. Also es ist gerade schon so, dass die ganze Szene da so ein bisschen im Umbruch ist. Und dass auch mit dem Stadionneubau da natürlich ein bisschen was verloren gegangen ist an alter, in Verbindung möchte ich nicht sagen, aber dass sich deswegen da Sachen neu anordnen. Was die Vergangenheit angeht, kann ich an der Stelle tatsächlich, würde ich ganz gerne machen, einen Filmtipp loswerden. Den durfte ich mir nämlich angucken, als er auf Tour war, gemeinsam mit dem Regisseur und Filmemacher des Ganzen. Der kommt jetzt tatsächlich auch, ich habe gerade geguckt, in Stuttgart habe ich noch keinen Termin gesehen.
Nee, aber er läuft schon. Ja,
der Film. Er läuft schon und wird irgendwie deutschlandweit in ausgewählten Kinos gezeigt. Aguardia di una fede, übersetzt so Wächter eines Glaubens. Das ist ein Film über den Capo der Curva Nord, also Material, das hast du so noch nicht gesehen, nicht mal, also höchst beeindruckend. Glaube ich, man muss ein bisschen am Anfang sich drauf einlassen, dass da natürlich im Ultrasegment nicht nur gute Sachen gemacht werden, aber auch gute Sachen gemacht werden. Und wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dann wird man am Ende des Films da rausgehen und denken, nee, das ist nicht nur Testosteron, da ist auch ganz viel, viel andere Tiefgang und Einsatz für einen Verein und eine Stadt vor allem auch mit dabei.
Ja, Philipp, du nicht mal ins Kino zu zweit, wie sieht's aus?
Ja, können wir gerne machen, ja. Händchen haltend oder nur mit Popcorn, wie auch immer.
Süß oder salzig?
Ich bin Typ salzig.
Ah, müssen wir nochmal drüber reden.
Wir können Salty Karamell nehmen, da ist für jeden was dabei. Il Boccia Galimberti, der Ex-Capo, muss man sagen, der Curva Nord, der im Exil lebt, der sowas wie der Staatsfeind Nummer 1 war, lange Zeit in Italien verfolgt wurde, muss man echt so sagen, der nicht mehr seine eigene Stadt betreten darf und noch so einiges mehr. Hat es mal geschafft, in den letzten Jahren mal zu einem Auswärtsspiel nach Deutschland durchzukommen, saß in Dortmund in der Kneipe und hat das Spiel gesehen. Wer weiß, was in Stuttgart passiert. Sicher ist, die Jungs aus Atalanta werden Unterstützung bekommen aus Frankfurt. denn das ist eine der am intensivsten gelebten Fanfreundschaften, die ich so kenne, internationaler Art. Ne? Und der VfB, also das ist, was ich nochmal, ich hebe nochmal auf dieses Spiel gegen Celtic, was ich damals da erleben durfte vor ein paar Tagen, die sind laut, die sind wild, die sind gewillt, vor allem auch ihre Mannschaft 90 Minuten lang, komme was da wolle, zu supporten. Das ist die nächste schöne Aufgabe für die Stuttgarter Kurve, die er mit Kaiserslautern erst eine da hatte. Ja. Und vielleicht noch an der Seite als letztes kleines Bonmont sei zu erwähnen, die Ultras von der Schwabenkompanie bieten eine schöne Aktion für all die, die in Zeiten von Printed Home die Hardtickets vermissen. Die haben nämlich eine kleine Auflage gemacht an Hardtickets und geben die gegen eine Spende her. In der Cannstatter Kurve vor Block 36, wer also rechtzeitig drin ist, kann da hingehen und sich ein natürlich nicht echtes Hardticket dieser Begegnung abholen und dann daheim in seine Sammlung packen. Ja. Ich kenne einen, der Kumpels angesetzt hat, das bitte für ihn zu tun. Und der spricht hier gerade in ein Mikrofon.
Ja. Wenn er schon spricht, kann er uns auch sagen, wie das Spiel ausgeht. Tippen Sie
das
mal.
Das Spiel geht 2-2 aus. Ohne groß aufhebend. Punkt. Beides gute Offensiven, die ja ein torreiches Unentschieden dahinlegen werden.
Mario?
Ja, ich mach mal jetzt mal was ganz was anderes, weil wir haben eigentlich genug Werbung für das Spiel gemacht, ne? Da kann ich das ein bisschen schlecht reden. Ich glaube, das ist mit das Interessanteste, vielleicht noch, ja, Inter Arsenal, das ist auch noch geil an einem Champions League Spieltag, aber jetzt habe ich mir gerade diese Wahnsinnstabelle angeguckt. Es ist ja schon, wenn du gewinnst, hast du eigentlich schon so fast 80% dessen, was du auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr, was du brauchst, um in dieser Zwischenrunde zu kommen.
Ja, das ist korrekt.
Können beide Teams auch gut mit dem Punkt legen in dem Spiel? Können beide Trainer sich gegenseitig neutralisieren? Kann das sein, dass das vielleicht, dass wir ganz hohe Erwartungen haben an das Spiel und das am Ende vielleicht 1-1 endet? Ja, ich bin aber auch tatsächlich bei Unentschieden irgendwie. Ich bin bei Unentschieden, aber ich glaube in dem Spiel tatsächlich nicht, dass beide Teams jeweils 20 Mal aufs Tor schießen. Ich weiß nicht warum, aber das ist, weil so ein großer Respekt, glaube ich, voreinander da ist.
Geht mir ähnlich. Ich hätte jetzt auch 1-1 gesagt. Deswegen werde ich jetzt auch nicht irgendwie was sagen, woran ich nicht glaube. Ich glaube, dass genau das passieren könnte. Dass wir ein spannendes, taktisch hochklassiges Spiel auf gutem Niveau sehen werden. Und dass sollte das Ding nach 75, 80 Minuten Remis stehen, glaube ich, keinen von beiden Mannschaften auf Teufel komm raus auf den Dreier gehen wird, weil sie es nicht müssen, weil sie punktetechnisch ganz ordentlich dastehen. Schauen wir es uns an. Also ich würde tatsächlich auch auf 1-1 gehen in dem Fall.
Ist eingeloggt. Wir können an dieser Stelle nochmal auf unser wie immer rund um Champions League Spiele opulentes Programm verweisen. Ihr werdet also jetzt schon, wenn ihr diesen Podcast hört, auf unseren Seiten ein Stück finden zu Il Boccia Galimberti und seiner Geschichte, auch zu dem Hero of the Working Class, Sia Kolasin, als ich ja nicht mit mir sprechen wollte, gibt's was zu lesen.
Wie heißt er?
Ja, Kolasinac, Entschuldigung. Ja.
Danke.
Danke. Ja, und auch sonst, wir haben, ich glaube, wir haben noch nie so viele Stücke über den Gegner geschrieben und Podcasts gemacht über den Gegner, wie vor dieser Begegnung. Ihr habt natürlich unseren Live-Vlog, den wir euch bieten. Wir sind bei dem Abschlusstraining des VfB, bei der PK des VfB, bei der PK von Atalanta vor Ort, haben also auch die Youth League im Programm. Das Übliche, bis zum Spiel hin werdet ihr nicht umhin kommen, von uns auf jeglichem Kanal Berichterstattung noch und nöcher zu bekommen. Das ist das, was es im Vorfeld gibt, beim Spiel wie üblich. Das kennt ihr. Live-Ticker, Echtzeitdaten, Einzelkritik, Stimmen, Kommentar, eben was es so rund um den VfB zu berichten gibt, das werden wir für euch anbieten. Und vielleicht als Rausschmeißer in unserem Housekeeping-Part noch ein kleiner Hinweis auf das Pub-Cannstatt-Event, das jetzt ansteht in der Länderspielpause. Wir haben tatsächlich eine kleine Publikumsveranstaltung für euch geplant. Wir werden den Podcast in der Länderspielpausenwoche 2 vor Publikum mit euch zusammen aufnehmen in der alten Schule in Gablenberg. Das können wir schon verraten. 18. November, 19 Uhr geht's los. Es gibt keine Gästeliste. Es ist sozusagen, wer drin ist, wenn es losgeht, ist drin. Und wenn die Hütte voll ist, machen wir die Tür zu. Insofern Come in early. Es gibt auch sehr, sehr fein gezapftes Guinness. Das kann ich an dieser Stelle verraten. Und ist ein schöner Übergang für die nächste Aufgabe, die Herrn Rieker vor der Türe steht. Mario, wo geht's hin?
Ja, nach Glasgow. Da ist ja tatsächlich auch wieder eine andere Zeitzone. Wir haben wieder ganz beim Anfang von diesem Podcast bei dem Thema, dass die ZuhörerInnen nicht mitbekommen haben.
Ja.
Ja. Muss ich mir meine Casio noch ein bisschen mal besser stellen.
Ja, ein bisschen einrichten, das Ding. Ne?
Wir lagen eine Stunde auseinander, sage ich mal, bei unserem Starttermin für die Aufnahme heute, um das mal so zu sagen. Aber wir haben zueinander gefunden.
Ja. Genau, ich bin im Celtic Park zum allerersten Mal, freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, Phil, soll da ganz gut sein. Ne?
Das ist ganz gut, wenn Champions League ist tatsächlich. In der Liga ist es, außer gegen Rangers, ist ein netter Nachmittag, aber Stimmung ist da keine, ja, weil einfach das Ergebnis zu erwartbar ist. Champions League sind Festtage, absolute Festtage. Ein Platz, der nur, oder eine Stadion, das strotzt vor Geschichte und vor Tradition. Das wird sehr gut, freu dich drauf.
Ja.
Viel Spaß, lieber Mario, und vielen Dank, dass du uns heute beehrt hast. Wir haben schon gewusst, warum wir dich holen in unserer Sendung hier vor so einem Spiel, weil da steckt einfach wahnsinnig viel drin und Serie A-Mannschaften werden einfach nicht uninteressant.
Sehr schön, hat mich gefreut. Danke für die Einladung und dann vielleicht ja im Achtelfinale wieder.
So, vielleicht dann gegen Inter oder sowas. Ne?
Ich speichere mir mal deine Nummer ab, mal gucken.
Ja, sehr gut.
Einladung ist auf jeden Fall raus, jederzeit. Viel Spaß in Glasgow. Herr Meisel, viel Spaß. Wir sehen uns Mittwochabend. Ne? Da gehen wir nicht ins Kino, sondern ins Stadion, aber für den Anfang ist das auch mal okay.
Also kann ich mit leben, ja. Das letzte Wort hat der die Sendung aufgemacht hat. Und damit wünschen wir euch viel Spaß. Ihr hört uns Ende der Woche wieder, Freitag, wahrscheinlich Freitagvormittag. Gibt es die nächste Podcast-Folge in eurem Podcatcher.
Bis dann.
Ja, italienischer Gegner zu Hause. Gute Mannschaft, wird sehr, sehr eklig, aber ich freue mich auf die Heimspiele. Ich glaube, jetzt wurde ein Rekord aufgestellt, dass wir ein Jahr nicht verloren haben zu Hause. Den Schwung wollen wir mitnehmen und jetzt den Abend genießen und vorfreuen auf Mittwochabend.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.